SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Astrid Maisol, hallo. Eine Solaranlage auf dem Dach, den eigenen Strom erzeugen und verbrauchen. Das klingt erstmal richtig toll, bis man den Preis dafür ausgerechnet hat. Also vielleicht doch erstmal nur ein paar Solarpaneele auf der Garage. Auch das kann sich lohnen und Sie sind bei der kleinsten Solaranlage mit wenigen 100 Euro dabei. Unser Service hier in knapp 4 Minuten. Und jetzt zu diesem wirklich schönen Moment.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
So klang der Moment gestern Abend um kurz vor 10 Uhr im NASA-Kontrollzentrum in Kalifornien, als der Mars-Rover Perseverance auf dem Mars gelandet ist. Es hat geklappt. Und jetzt rollt er mit seinen 6 Rädern durch diese unwirkliche rote Marswüste, nimmt Proben und filmt mit seinen Kameras. Arthur Landwehr über die geglückte Landung.
Erste Bilder zeigen, dass die Raumsonde den Rover genau dorthin gebracht hat, wo man von der Erde aus den Landeplatz ausgesucht hatte.
I mean, just what an amazing team to work through all the adversity.
Was für ein wunderbares Team, das sich durch all die Schwierigkeiten durchgeboxt hat, freut sich Steve Jurczyk, der amtierende NASA-Chef, der das Projekt von seinem Vorgänger Jim Bridenstine übernommen hat. Mindestens 2 Erdjahre soll das eine Tonne schwere und mit Instrumenten vollgestopfte Fahrzeug mit seinen 6 Rädern die Marsoberfläche erkunden.
With new instruments we discover new things and things we never thought we would discover.
Mit neuen Instrumenten entdecken wir neue Dinge, solche, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie entdecken könnten. Eine Aufgabe wird sein, die uralte Frage nach früherem Leben auf dem Mars zu beantworten. Perseverance wurde bewusst in einem Krater abgesetzt, der früher einmal ein See war.
Die geschlossenen Geschäfte, die Vorgaben, wie viele Menschen man treffen darf, dass man sie auch nur schwer besuchen kann, all das belastet inzwischen immer mehr Menschen. Auf Familien lastet ein besonderer Druck. Das zeigt auch der neue Deutschland-Trend für das ARD-Morgenmagazin. Die meisten Befragten wollen, dass Kinder wieder zur Schule gehen können. Christopher Jennert aus Berlin.
80% sind dafür, die Schulen wieder ganz oder teilweise zu öffnen. Abgefragt wurde auch, was die Menschen von den aktuellen Corona-Maßnahmen halten. Das Ergebnis: die Zahl der Kritiker steigt. 27% sagen mittlerweile, mir gehen die Maßnahmen zu weit. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als Anfang des Monats. Aber auch die Zahl derer, die die Maßnahmen angemessen finden, ist gestiegen. Mehr als die Hälfte der Befragten findet die Maßnahmen in Ordnung.
Die verschiedenen Impfstoffe sind bisher nicht für Kinder oder Schwangere freigegeben, weil sie nicht an ihnen getestet wurden. Genau das wollen BioNTech und Pfizer ändern. Sie beginnen mit einer großen Studie mit Schwangeren. Damit soll die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffs für werdende Mütter geklärt werden. Rund 4000 gesunde schwangere Frauen ab 18 Jahren sollen teilnehmen. In den USA hat es in Washington im Kongress eine Anhörung rund um den Wirbel mit GameStop-Aktien gegeben. Der Aktienkurs des Computerspielehändlers war in den vergangenen Wochen um mehr als 400% in die Höhe geschossen, von knapp $6 auf fast $483. Danach ging es dann auch wieder steil bergab. Angehört wurde jetzt der YouTuber Keith Gill, der im Zentrum des Ganzen steht. Thorsten Teichmann.
Die Anhörung ist ab der ersten Minute hochemotional und von Zwischenrufen, Rechtfertigungen und Vorwürfen von Antisemitismus geprägt gewesen. Keith Gill gilt als treibende Kraft hinter dem Hype um die Aktien von GameStop. Er rechtfertigte sich im Anzug mit Krawatte als Privatanleger, der Interesse an einer langfristigen Investition in Aktien der Computerspielkette hat. Als er behauptet, er sei überzeugt von einem Erfolg des Unternehmens, stieg der Wert der Aktien sofort wieder in die Höhe. Nach Ansicht der US-Demokraten besteht genau darin das Problem. Der Markt sei außer Kontrolle, wenn einzelne Teilnehmer den Preis einer Aktie mit einem Hype derart beeinflussen können und tatsächliche Kleinanleger geraten in Gefahr.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst Wolken und örtlich auch Regen. Vereinzelt kann es heute früh glatt sein. Tagsüber ab und zu dann auch Sonne und es ist sehr mild, bis zu 15 Grad.
SWR aktuell. Service.
Immer häufiger sieht man Solaranlagen auf ganz normalen Wohnhäusern oder sogar Garagen. Man kann den Eindruck bekommen, dass diese Solarpaneele auf immer kleineren Flächen verbaut werden. Heute will zum Beispiel die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel einen Solar-Carport beim Forstamt Trier vorstellen. Aber was bringen denn so kleine Solaranlagen überhaupt? Darüber habe ich mit Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion gesprochen. Nehmen wir als Beispiel mal eine Solaranlage, die auf dem Dach eines Carports installiert wird. Wie viel Strom bringt mir die? Kann ich damit was nutzen?
Ja, das bringt durchaus was. Die Größe einer Solaranlage kann man frei wählen, wenn man so will. Es gilt aber der Grundsatz, je größer die ist, desto günstiger wird der Strom, den ich damit erzeuge. Also kleiner bedeutet etwas ungünstiger. Carport, noch ein Nachteil, der ist in der Regel flach oben. Besser ist, wenn man die Solarpaneele zur Sonne hin mit 30 Grad oder sowas geneigt hat, gibt eine höhere Ausbeute. Also wenn man da so auf dem Carport, sagen wir mal, irgendwas von 3 mal 7 Meter, das sind 21 Quadratmeter hat, dann wird man daraus einen Teil des Stromes durchaus kriegen für ein Haus. Das lohnt sich vor allen Dingen beim Selbstverbrauch, also wenn ich den Strom dann auch selbst brauche. Aber das wird nicht ausreichen, um wirklich energieautark zu werden.
Also so eine Solaranlage, meinetwegen auf dem Garagendach, da kann ich schon etwas mehr anfangen als nur die Kaffeemaschine benutzen?
Das ist richtig. Es gibt darunter noch sehr viel kleinere Anlagen. Das sind Plug-in-Anlagen. Also im Grunde ist das nur ein Solarpanel mit einem kleinen Wechselrichter dran und einem Stecker, den ich dann in mein eigenes Stromnetz reinstecke. Und der drückt mir dann Energieladung ins Netz rein. Im Grundsatz ist so eine Anlage, die dann zum Beispiel nur 300 Watt Peak hat, 1 Meter mal 1,70 Meter, geeignet, irgendwo angebracht zu werden. Und das kann schon mal ausreichen, um zum Beispiel den Kühlschrank zu betreiben und vielleicht die Waschmaschine in einem kleinen Haushalt. Und das ist also sozusagen das Niedrigschwellige, was es gibt und wo ich auch die geringste Bürokratie habe.
Dann kommen wir mal auf die Bürokratie und das Beantragen und vielleicht auch die Förderungsmöglichkeiten zu sprechen. Wie viel Geld kann ich mir zuschießen lassen und wie kompliziert ist das Ganze?
Also wenn ich eine solche Kleinanlage, die ich nur einstöpsele quasi, mir kaufe, dann kann ich beim Energieversorger mal anfragen. Ich kann auch bei der Kommune anfragen, also bei meiner Gemeinde, ob die sowas unterstützt. Ein richtiges staatliches Förderprogramm gibt es für diese Kleinanlagen nicht. Wenn ich eine größere Anlage habe, da muss ich sowieso mit einem Solateur, also einem Installateur reden, der mir das alles regelt. Und der wird in der Regel auch wissen, wie das mit der Förderung ist. Es ist nicht so ganz einfach, muss also die Anlage natürlich anmelden bei der Bundesnetzagentur, damit man dann auch das Geld kriegt, wenn man Strom einspeist.
Mit wie viel Euro bin ich dann dabei, wenn ich jetzt zunächst mal das kleinste Modell nehme, so eine Plug-in-Solaranlage?
Also die sind so zu haben zwischen vielleicht 300, 350 bis 500 Euro. Das sind dann so ein Stecker, Solargerät kleinerer Bauart. Wenn ich größere Anlagen installiere, da hat zum Beispiel das Solarcluster Baden-Württemberg vorgerechnet, dass man so ab 7.500 Euro 3,3 Kilowatt Peak aufs Dach kriegt. Das sind so knappe 18 Quadratmeter. Man erzeugt da natürlich auch sehr viel mehr Strom und kommt dann zu Renditen von ungefähr 5%. Und wenn man überlegt, was man für Geld auf der Bank momentan kriegt, dann sind 5% Rendite jetzt auch nicht so schlecht.
Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Am 19. Februar 2020, also vor einem Jahr, erlebte die Stadt Hanau einen rassistischen Anschlag, der viele Menschen in ganz Deutschland erschütterte und traurig und wütend gemacht hat. Ein 43 Jahre alter Deutscher erschoss 9 Menschen aus einer rassistischen Gedankenwelt heraus, die er auch aufgeschrieben hat. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Heute wird in Hanau der Opfer gedacht. Es waren vor allem junge Erwachsene, die ermordet wurden. In diesem vergangenen Jahr hat ARD-Reporter Heiko Schneider die Angehörigen der Opfer und Überlebende begleitet. Und was neben der Trauer für sie belastend hinzukommt, sagt unser Reporter, ist die schleppende Aufklärung der Tat.
In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer mehr Details bekannt. Also der Attentäter, der war schon vor dem Anschlag mehrfach aufgefallen, auch polizeilich. Er war psychisch krank und hatte trotzdem legal Waffen. Dann war in der Anschlagsnacht der Hanauer Polizeinotruf unterbesetzt und an einem der Tatorte war die Notausgangstür verschlossen. Und jetzt zuletzt sind Details über den Vater des Attentäters bekannt geworden. Er hat sich in mehreren Anzeigen rassistisch geäußert. Er fordert die Waffen seines Sohnes zurück. Außerdem hat er laut Ermittlungen Akten über den Tatabend offenbar gelogen und trotz allem gilt er nach wie vor nur als Zeuge. All das treibt die Hinterbliebenen um, die sagen, die hessische Landesregierung, die sei ihnen Antworten schuldig, doch die weiche immer wieder aus.
Informationen von Heiko Schneider.
Im Prozess um den sogenannten Waldläufer von Oppenau wird das Urteil erwartet. Das war ja der Mann, der vergangenes Jahr im Sommer in einer Waldhütte 4 Polizisten ihre Waffen abnahm und dann tagelang durch den Schwarzwald floh. Es geht unter anderem um den Vorwurf der Geiselnahme. Die Staatsanwaltschaft hat 3 Jahre und 9 Monate Haft beantragt. Es gilt als positives Signal für Europa, dass US-Präsident Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen wird. Sie beginnt heute ersatzweise virtuell. Joe Biden wendet sich damit zum ersten Mal als US-Präsident an ein europäisches Publikum.
Hauptsache Hauptstadt.
Gute Nachrichten sind in Krisenzeiten Mangelware. Das wissen die Pandemiepolitiker in Berlin besonders gut. Wie schön, wenn gerade die besonders viel kritisierten auch mal Erfreuliches berichten dürfen, findet Laura Koppenhöfer in Hauptsache Hauptstadt.
Frau Karliczek, ich freue mich für Sie. Ehrlich, dass Sie heute zur Abwechslung mal gute Nachrichten verkünden dürfen. Das geht eigentlich nur, weil Sie nicht nur Bildungs-, sondern auch Forschungsministerin sind. Während die Schulen weiter auf klare Stufenpläne und clevere Konzepte warten, sind immerhin die Aussichten für den Wissenschaftsnachwuchs super. Das steht im neuen Bundesbericht, den Sie heute dazu vorstellen wollen. Frau Karliczek, genießen Sie das. Spätestens, wenn am Montag in vielen Ländern die Schulen schrittweise öffnen, geht der Ärger wieder los. Dann mosern die Schulen wieder nach Luftfiltern, obwohl man doch einfach lüften kann, wie in Ihrem bahnbrechenden Leitfaden voller sensationeller neuer Ideen vorgeschlagen. Dann wollen die wieder wissen, wie man jetzt die vollen Schulbusse umgehen kann, obwohl Sie doch gesagt haben, dass man diese Frage den Praktikern nicht abnehmen kann. Und dann will die Kanzlerin am Montag eine neue Initiative mit Ihnen starten zur digitalen Bildung, damit endlich Schwung in die Sache kommt. Wer wird ständig dafür kritisiert, die Digitalisierung der Schulen verschlafen zu haben? Frau Karliczek, genießen Sie Ihre Pressekonferenz mit den guten Nachrichten aus der Forschung. Die schlechten Nachrichten aus den Schulen kommen früh genug.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.